Nee, das hat er nicht gesagt. Bewahre, bewahre euren Geist samt Seele und Leib untadelig, bis der Herr wiederkommt. Solche Texte lassen wir uns oft und sehr gerne zusprechen, aber wir denken gar nicht so häufig über das nach, was uns da wirklich zugesprochen wird. Dabei handelt es sich bei allen Segenstexten, die es in der Bibel gibt, immer auch um verdichtete Theologie. Und das wird ganz besonders deutlich bei dem Schlusssegen aus dem Hebräerbrief. Dort heißt es in Hebräer 13, Verse 20 und 21 in der Luther-Übersetzung: Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus, von den Toten heraufgeführt hat durch das Blut des ewigen Bundes, der mache euch tüchtig in allem Guten, zu tun seinen Willen und schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus, welchem Ehre sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich glaube, da sind wir uns einig, gerade bei diesem Segenzuspruch spürt man sofort etwas von verdichteter Theologie. Bei diesen gar nicht so sehr eingängigen Formulierungen dieser zwei kurzen Verse. Dabei ist der Teil mit dem eigentlichen Segenzuspruch gar nicht so komplex, wenn man nur den Vers 21 für sich liest. Der mache euch tüchtig in allem Guten zu tun seinen Willen und schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist schon ein toller Wunsch, dass Gott uns in allen Bereichen des Lebens fähig macht, das zu tun, was gut ist. Und es ist vor allem deswegen ein toller Wunsch, weil wir, wenn wir ehrlich sind, immer wieder im Leben besser darin sind, das zu tun, was uns selbst oder anderen schadet. Und auch der zweite Teil des Segenswunsches trifft den Nagel auf den Kopf. Gott soll bewirken, dass die Dinge, die wir im Sinne seiner Gebote und seiner Wünsche tun, sich auch wirklich so entwickeln. Denn oft genug geht es uns so, dass wir etwas machen und es trotzdem schief geht, trotz bester Absichten. Jeder von uns kennt solche Situationen in der Familie, im Berufsleben, im Miteinander, auch hier in der Gemeinde, wo so eine Bitte an Gott angebracht ist. Herr, mach du mich fähig zum Guten. Und Herr, lass aus meinen Absichten auch ein gutes Ergebnis wachsen. Wie das geschehen soll, dass Gott selbst in uns das bewirkt und schafft, was ihm gefällt, das wird in Vers 21 ganz kurz und knapp beantwortet. Durch Jesus Christus. Und damit wird in Vers 21 auf der einen Seite die Frage nach dem Wie aufgegriffen und beantwortet, aber sie bleibt dann doch auch sehr allgemein. Was ist mit diesem kurzen durch Jesus Christus gemeint? Genau das wird in dem vorangestellten und verschachtelten Satz oder der Formulierung von Vers 20 erklärt. Der heutige kurze Predigttext will erklären, dass Jesus sein Blut am Kreuz vergossen hat, dass Gott ihn aus dem Tod erweckt hat und dass Jesus dadurch zum Hirten geworden ist, damit eben das Gute in unserem persönlichen und alltäglichen Leben gelingen kann. Und genau mit diesem vorangestellten Erklärungsansatz erscheinen die tollen Wünsche von Vers 21 dann eben nicht mehr so leicht nachvollziehbar, sondern abstrakt und unverständlich. Jesus musste am Kreuz sein Blut vergießen, damit das Gute in meinem Leben wirklich gelingen kann? Ist es wirklich so schlimm? Ist es doch nicht doch so, dass das Gute in meinem Leben überhaupt nicht gelingt? Oft genug geschieht doch und gelingt doch auch Gutes. Gelingt es denn besser, wenn ich mir immer wieder vor Augen halte, dass Jesus sein Leben geopfert hat? Damit sich diese Frage von unserem Predigttext her beantworten lässt, ist es wichtig zu überlegen, an was die Menschen bei diesen Worten gedacht haben, an die der Hebräerbrief zuerst geschrieben wurde. Es waren Judenchristen, Also Menschen, die aus dem jüdischen Glauben kamen, in Jesus den Messias erkannt und an ihn geglaubt haben, aber die auch weiterhin an den jüdischen Traditionen und Riten und Praktiken festgehalten haben. Für die war es kein Gegensatz, an Christus als Messias zu glauben und den jüdischen Festen, Traditionen, überlieferten Riten festzuhalten. Sie kannten das Alte Testament, das Gesetz, die Gebote Gottes, all die Reinheitsgebote und natürlich auch die Opferrituale am Tempel in Jerusalem. Schon im jüdischen Glauben gab es die Möglichkeit, durch Waschungen und bestimmte Vorschriften immer wieder rein zu werden, wenn man gegen ein Reinheitsgebot verstoßen hatte. Und wo ein Mensch gegen die Gebote Gottes verstoßen hatte, da konnte er in vielen Fällen seine Schuld ablegen, indem er Gott ein Opfer darbrachte. Durch Handauflegung konnte man die Schuld, seine Schuld, auf ein Tier übertragen, zum Beispiel einen Bock, der dann geopfert wurde. Und so musste nicht der Mensch sterben für seine Schuld, sondern das Tier ging stellvertretend in den Tod. Entweder wurden die Tiere dann direkt vor Ort im Tempel geopfert, mal wurden sie gegessen, mal komplett verbrannt, oder aber eben auch, Tiere wurden vor der Stadt in die Wüste gejagt und verhungerten und starben auf diese Weise. Diese Gedanken, die klingen für uns im 21. Jahrhundert erstmal befremdlich, komisch. Und wir sind ja auch schon weit über 2000 Jahre alt, stammen aus einer anderen Kultur. Aber genau aus dieser Tradition stammen Sprachbilder, die wir bis heute in unserer Sprache kennen und benutzen. Wenn Menschen uns tief verletzt haben oder so richtig verärgert haben, dann würden wir sie am liebsten auch noch heute in die Wüste schicken. Bis heute bezeichnen wir Menschen, die etwas verschuldet haben, die verantwortlich gemacht werden für etwas, als Sündenböcke. Was hast du denn schon wieder verbockt? Im Sinne von, was hast du schon wieder angestellt? Das kommt dann manchmal Eltern oder anderen Menschen über die Lippen, wenn zum Beispiel das Kind mit einer 5 nach Hause kommt oder einem Mahnbrief von der Schule. Oder man irgendwo in anderen Situationen merkt, da ist was schiefgelaufen. Und das andere ist, auch wenn dieses Konzept vom Sündenbock und vom stellvertretenden Opfer aus einer fremden Zeit und Kultur stammen, die Vorstellungen von Opfer, die haben ihren Ursprung in einem Wesenszug des Menschen, der bis heute noch genauso besteht wie damals. Offenbar haben wir Menschen etwas in uns, dass wir immer wieder unsere Sündenböcke brauchen. Wir als Menschen in Gemeinschaft brauchen immer wieder jemanden, der Schuld hat. Immer da, wo es Versagen, Streit, Konflikte, Ungerechtigkeit, Hass, Geringachtung, Neid, all das gibt, was sich negativ auf Beziehungen, auf Gemeinschaft auswirkt, da brauchen wir Menschen jemanden, den wir als Schuldigen darstellen und brandmarken können. Und wenn dann dieser Schuldige gefunden ist, wenn er für seine Schuld gebüßt hat, indem er seine Schuld bekennt und sich damit vor anderen demütigt, wenn er aus der Gemeinschaft ausgeschlossen, wenn er gesellschaftlich vernichtet wurde, dann herrscht wieder Ruhe und Frieden in unseren Beziehungen und unserer Gemeinschaft bis zum nächsten Konflikt und zum nächsten Streit. So befremdlich die Vorstellung von den Opferritualen im Tempel in Jerusalem ist, so aktuell ist es selbst in unserem 21. Jahrhundert, dass wir immer wieder unsere Sündenböcke opfern. Ein Blick auf die Fußball-Bundesliga zeigt, mit welcher Normalität und Regelmäßigkeit Trainer für das schlechte Abschneiden ihrer Mannschaft, für die schlechten Spielerfolge gefeuert werden. Allein in der laufenden Bundesliga-Saison haben 5 von 18 Vereinen ihren Trainer entlassen, weil die Mannschaften nicht die erwarteten sportlichen Leistungen erbracht haben. Und in unser allen Köpfen, in der medialen Darstellung, kommt nicht an, dass es vielleicht ein systemisches Problem sein könnte. Nein, die Trainer werden medienwirksam gefeuert. ob es überhaupt vertragliche Konsequenzen oder Strafen für die Spieler gibt, das erfährt man nicht. Es sind eben die Trainer, die als Sündenböcke öffentlich an den Pranger gestellt und zur Rechenschaft gezogen werden. Anderes Beispiel. 2021 gab es in Deutschland ungefähr 7000 erfolgreich abgeschlossene Verfahren wegen Steuerhinterziehung. Und darunter ca. 1400 mit Verhandlungen und größeren Straf- und Bußgeldfestsetzungen. Für 2022 wird sich das mindestens genauso verhalten. Und von 99% oder noch mehr bekommen wir ja nichts mit. Aber in diesem Jahr haben wir eine Person vor Augen, die wir mit Steuerhinterziehung per se verbinden. Vor wenigen Tagen wurde der Sternekoch Alfons Schubeck unter großer medialer Aufmerksamkeit wegen Steuerhinterziehung in Höhe von 2,3 Millionen Euro verurteilt. Und er wird in diesem Jahr einer der ganz wenigen prominenten Sündenböcke für Steuerhinterziehung bleiben. Ihn werden wir im Auge behalten und in Erinnerung behalten, wenn es um dieses Thema geht. Und dass gerade in Norddeutschland drei Männer in meinem Alter angeklagt sind, 7,5 Millionen hinterzogen zu haben bei irgendwelchen Altölgeschäften, das ist nicht bekannt und wird auch nicht bekannt werden. Zumindest nicht in der großen breiten Masse und Aufmerksamkeit. Noch ein Beispiel. Ende September kam das Thema Vorratsdatenspeicherung nochmal auf die mediale Tagesordnung. 2015 wurde da ein Gesetz verabschiedet, das allerdings nie eingeführt oder umgesetzt werden konnte, weil es zahlreiche Klagen gab. Und jetzt wurde auf höchster EU-Ebene entschieden, dass dieses Gesetz gegen EU-Richtlinien verstößt und auch nicht mehr umgesetzt werden darf. Bisher wurden vor einigen Jahren Politiker wie Thomas de Maizière oder Wolfgang Schäuble als Sündenböcke für das anlasslose Sammeln personenbezogener Daten medial hin und her gejagt. Und wie wenig hat uns als Menschen in dieser Zeit angefochten, über was für eine schiere Menge an personenbezogenen Daten eigentlich große Konzerne wie Meta, also Facebook, Instagram, WhatsApp oder Einkaufsplattformen wie Amazon von uns haben. Wo nicht nur jeder Einkauf gespeichert ist, sondern jede Mausbewegung erfasst wird und Psychogramme erstellt werden können über unsere Wünsche, was wir uns gerne zulegen wollten, aber uns nicht trauen zum Beispiel. Für dieses Phänomen der Sündenböcke, da ließen sich noch unendlich viele weitere Beispiele aus unserem gesellschaftlichen Leben finden. Die zeigen auf, dass auch in unserer Zeit und in unserer Kultur bis heute wir unsere Sündenböcke haben, die wir bereit sind zu opfern. Und dass es Opfer gibt, das gehört für uns eigentlich zum Alltag. Unternehmensvorstände opfern Arbeitsplätze, um Gewinnsteigerungen zu erzielen und nicht selbst von Aktionären geopfert zu werden zugunsten anderer Führungskräfte. Wir nehmen hohe Inflationsraten und Energiepreise in Kauf und opfern unseren bisherigen Lebensstandard aus Solidarität mit einem Land, in dem jeden Tag viele Menschen wiederum ihr Leben opfern, zur Verteidigung der Souveränität ihres Landes. Immer da, wo das Gute in unserem Leben, in unserem Alltag, in unserer Gesellschaft zu wenig geschieht, weil nicht richtig nachgedacht wird, weil zu egoistisch gedacht wird oder weil es zum Wohl der großen Allgemeinheit ist. Immer da gibt es jemanden, der darunter leidet, der zum Opfer wird. Und jeder von uns ist in diesem System, in seinem Leben schon mal Opfer geworden, aber auch Täter und Mittäter gewesen. Und letztlich ist dieses Prinzip unvermeidbar. Es ist, wie gesagt, das Ergebnis eines Wesenszuges, das uns Menschen in der gefallenen Schöpfung ganz feste innezuwohnen scheint. Selbst da, wo wir glauben, Täter und Opfer müssten doch vermeidbar sein, nämlich in der Gemeinde. in der Gemeinschaft unter Christen. Auch dort gibt es Opfer und Täter. Aus Schwäche oder aus anderen Gründen. Und Opfer gibt es interessanterweise nicht nur dort, wo das Gute zu wenig geschieht, auch dort, wo aus gut gemeinter Überzeugung und in überschwänglicher Weise das vermeintlich Gute getan und gelebt wird, da kann es zu Opfern kommen. Dort, wo sich Menschen zum Beispiel in großer Hilfsbereitschaft für andere Menschen einsetzen oder für bestimmte Dinge und Sachen einsetzen, sie unterstützen, da, wo eigene Bedürfnisse und Interessen konsequent und radikal zurückgedrängt werden, wo sich Menschen für einen anderen Menschen oder eine andere Sache aufopfern, ja genau, da werden sie zum Opfer. Gerade in unserer freikirchlichen Tradition gab es vor 2 bis 3 Jahrzehnten und noch länger die starke Selbst- und Fremderwartung, sich für die Mitarbeit in der Gemeinde und für die Entwicklung der Gemeinde aufzuopfern. Da wurde nicht geschaut, wo in der Freizeit des Einzelnen noch Platz ist für Gemeinde, sondern wo neben der vielfältigen Mitarbeit in der Gemeinde noch Platz für Familie und Freizeit ist. Und sei es im beruflichen, im ehrenamtlichen oder familiären Kontext, manchmal ist ein sehr hohes leidenschaftliches Engagement, bei dem man seine eigenen Interessen und Bedürfnisse völlig zurückdrängt, auch ein Anzeichen dafür, dass man Opfer der eigenen oft verdeckten Wünsche nach Anerkennung und Zuwendung geworden ist. Die Frage, die immer noch offen im Raum steht, ist, ob und wie das Gute in meinem Leben, in unserem Leben denn jetzt besser gelingen kann, wenn ich immer wieder daran denke, dass Jesus sein Leben, sein Blut geopfert hat. Das Neue Testament spricht davon, dass Jesus Christus stellvertretend für unsere Schuld gestorben ist. Er ist das seit 2000 Jahren und auch weiterhin gültige Opfer für die Schuld der Menschen. Er ist unser Sündenbock geworden, der am Kreuz geopfert wurde. Was heißt das jetzt für das Gute in meinem Leben, das Gute in unserem Leben? Es heißt, dass Gott nicht länger möchte, dass wir Opfer bringen oder dass wir selbst zu Opfern werden. Es ist eigentlich nicht mehr notwendig, dass wir unsere Sündenböcke opfern oder zu Sündenböcken gemacht werden. Gott hat seinen Sohn stellvertretend für uns zum Sündenbock gemacht. Jesus Christus selbst, weil er bereit war, diesen Weg zu gehen und diese Last zu tragen, hat sich selbst zum Opfer und zum Täter zugleich gemacht. Er hat sich opfern lassen und sich selbst geopfert am Kreuz. Und diese Einsicht, das Wissen vom stellvertretenden Opfer Jesu am Kreuz kann helfen, dass wir die Opfer um uns herum nicht verharmlosen, nicht als normal ansehen und abtun, selbst wenn sie aus unserer menschlichen Perspektive unvermeidbar scheinen. Der Blick auf das Kreuz Jesu, darauf, dass Jesus Christus alle Opfer unnötig gemacht hat, kann uns helfen, unseren menschlichen Blickwinkel zu verlassen und immer wieder aus dem Kreislauf von Opfer und Täter auszusteigen. Das gilt für all die Situationen, in denen wir zum Opfer, zum Sündenbock gemacht werden. Ja, ich als Mensch bin unzulänglich. Ich als Mensch bin fehlerhaft. Aber Jesus ist am Kreuz für meine Unzulänglichkeit, für meine Schuld gestorben. Und deswegen brauche ich mich nicht immer wieder zum Opfer machen zu lassen. Meine Schuld ist mir vergeben. Deswegen kann ich auch zu meinen Fehlern stehen und brauche mich nicht in die Wüste schicken zu lassen von anderen. Zu meinen Fehlern zu stehen und andere um Vergebung zu bitten, braucht für mich keine Demütigung mehr zu sein. Denn Jesus hat sich für meine Schuld schon am Kreuz demütigen lassen. Der Blick auf das Kreuz und darauf, dass Jesus Christus alle Opfer unnötig gemacht hat, ist ebenso in all den Situationen hilfreich und notwendig, wo wir zu Tätern werden, wo wir anderen Schuld aufladen, sie zu Sündenböcken machen und dabei sind, sie zu opfern durch Bloßstellung und Degradierung, dadurch, dass wir sie in die Wüste schicken. Jesus Christus ist auch für ihre Schuld gestorben. Er ist für die Schuld aller Menschen gestorben. Er hat sich auch für die Schuld des anderen stellvertretend geopfert und demütigen lassen. Daher ist es nicht mehr notwendig, dass ich dem anderen die Schuld noch deutlich auflade, damit auch bloß alle anderen es sehen und mit dem Finger auf ihn zeigen können. Es ist eigentlich sinnlos geworden. Gott hat für die Schuld des anderen bezahlt. Und deswegen brauche ich ihn nicht mehr zu opfern, sondern auch ich kann ihm seine Schuld vergeben. Denn Christus hat sich dafür geopfert, damit wieder Friede herrschen kann in unserem Miteinander und in unseren Beziehungen. Damit möchte ich nicht sagen, dass man überhaupt nicht mehr nach Schuld bei sich und bei anderen suchen sollte. Tatsächlich eher das Gegenteil. Es ist wichtig, Schuld zu benennen, vor allem bei sich selbst und manchmal auch bei einem anderen oder einem anderen seine Schuld aufzuzeigen, wenn er sie selbst nicht wahrnimmt. Denn gerade im Umgang miteinander in der Gemeinschaft ist es leichter, dem anderen solche Schuld zu vergeben, die er selbst auch als eigene Fehler erkannt hat und für die er ehrlich um Vergebung bittet. Wenn die Suche nach Schuld ein solches Ziel hat, nämlich dem anderen Vergebung zu ermöglichen oder selbst vergeben zu können, dann ist es sinnvoll. Aber eben nicht, um den anderen damit öffentlich bloßzustellen und zum Sündenbock zu machen. Wer davon befreit ist, immer wieder Sündenböcke zu suchen oder sich selbst als Sündenbock anzubieten, der ist in seinem Leben fähiger zum Tun des Guten. Er ist fähiger dazu, Schuld zu benennen und zu vergeben. Er ist frei für die Versöhnung, für die Freundschaft und den Frieden mit anderen Menschen. Der Gott des Friedens aber, er mache euch tüchtig in allem Guten. Das ist der schöne Wunsch, der am Anfang erstmal so einfach klang. Und zum Glück ist es ja oft auch ganz einfach, gut zu uns und zu anderen zu sein. Aber wir machen eben auch Fehler, und das wissen wir alle. Wir schaden und verletzen uns selbst und anderen Menschen. Diese zwei Verse zum Ende des Hebräerbriefes, sie wollen zeigen, auch aus Fehlern kann Gutes entstehen, wenn wir uns gegenseitig um Entschuldigung und Vergebung bitten und dabei auf Gottes Vergebung vertrauen. Für Fehler müssen keine Sündenböcke mehr gefunden werden, keine Opfer mehr gebracht werden. Gott will keine Opfer. Er möchte nicht, dass wir Opfer werden, dass wir Opfer bringen, dass wir Opfer in Kauf nehmen und tolerieren oder uns selbst aufopfern. Er will, dass wir aufs Kreuz schauen, dass wir uns Christus anvertrauen als dem guten Hirten, wie es hier im Text heißt, der schon sein Leben geopfert hat, der mit seinem Blut die Schuld schon bezahlt hat. Denn durch sein Opfer ist neuer Friede möglich geworden, der nie wieder ein Opfer braucht. Und genau durch diesen Frieden kann das Gute in unserem Leben immer besser gelingen. Amen.